Als Ergebnis dieser Studie sollten wir festhalten, dass Patienten mit einem neu diagnostizierten prognostisch ungünstigen Cook-Syndrom bereits zum Zeitpunkt der Diagnosestellung eine Erbgutanalyse der Tumorzellen erhalten sollten. Und dann sollten diese Patienten eben auch zielgerichtet behandelt werden, sofern sich eine solche Erbgutveränderung findet.
Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Expertendialoge. Wir freuen uns sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, mit Professor Dr. Alwin Krämer zu sprechen. Als Leiter der klinischen Kooperationseinheit Molekulare Hämatologie und Onkologie sowie Leiter der Taskforce Cook-Syndrom am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen des Universitätsklinikums Heidelberg ist Professor Krämer ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet der Cook-Therapie. Er ist außerdem Principal Investigator der CUPISCO-Studie, deren Ergebnisse einen echten Fortschritt für die Behandlung dieser Krebserkrankung darstellen. Deshalb freuen wir uns heute sehr auf den Austausch mit Ihnen, Herr Professor Krämer. Herzlich willkommen. Herr Professor Krämer, bei etwa 1-3% aller Krebspatientinnen und Patienten in einem fortgeschrittenen und metastasierten Stadium lautet am Ende der Befund Cook-Syndrom. Worum handelt es sich bei der Diagnose und weshalb ist sie für die Betroffenen besonders problematisch?
Ja, das Cook-Syndrom, wie der Name schon sagt, Cancer of Unknown Primary oder Metastasen bei unbekanntem Primärtumor, ist eine Erkrankung, wo sich Patienten vorstellen, bei denen Metastasen in verschiedenen Organen gefunden wurden, beispielsweise Lunge, Leber, Lymphknoten, Knochen. Man aber trotz intensiver Abklärung mit nahezu allen uns zur Verfügung stehenden Methoden den für die Metastasierung verantwortlichen Primärtumor einfach nicht finden kann. Wie Sie richtig sagen, macht das in etwa 2-5% aller Tumorerkrankungen aus. Das Problem daran ist, dass bis zum heutigen Tage die Tumortherapie im Wesentlichen primärorgan gerichtet ist. Das heißt, wenn jemand Magenkarzinom hat, dann ist die Chemotherapie, die man appliziert, eine magenkarzinomspezifische Chemotherapie. Und wenn jemand einen Brustkrebs hat, dann gibt man eine brustkrebsspezifische Chemotherapie. Wenn man jetzt aber den Primarius nicht kennt, dann kann man keine organspezifische Chemotherapie geben, naturgemäß. Das Einzige, was einem bleibt, ist eine unspezifische, breite Chemotherapie zu applizieren und die Ergebnisse sind eben auch dementsprechend schlecht. Das heißt, Patienten mit Cook-Syndrom, die unspezifische Chemotherapie, die derzeit den therapeutischen Standard darstellt, appliziert bekommen, haben eine schlechte Prognose mit einem mittleren Überleben von nur 9 Monaten derzeit.
Wie kann man sich die Suche nach dem Primärtumor vorstellen? Wie erfolgt die Diagnosestellung bei einem Cook-Syndrom?
Also die Grundlage für die Diagnose stellen im Prinzip 2 Verfahren dar. Das eine ist, und das ist sehr wichtig, man nimmt eine Biopsie, also eine Probe aus dem Metastasengewebe in der Leber durch eine ultraschallgesteuerte Biopsie, durch eine CT-gesteuerte Biopsie. Und dieses Material wird dann vom Pathologen feingeweblich, also mikroskopisch histologisch untersucht. Und der sagt dann, das ist ein Karzinom, ein Adenokarzinom, ein Plattenepithelkarzinom oder was auch immer. Und darüber hinaus kann er noch immunhistochemische Färbungen machen, das heißt Antikörper drauf geben, um die Primärgewebezuordnung zu ermöglichen. Das gelingt in einigen Fällen so in etwa, in anderen schlechter. Es gibt sehr undifferenzierte Tumoren, die färben mit nahezu nichts. Es gibt aber auch Tumoren, da sind eben Oberflächenmarker drauf, wo der Pathologe dann sagt, das sieht aus wie beispielsweise ein Darmkrebs. Schaut doch mal nach. Und dann würde man eben eine Darmspiegelung machen. Und wenn es sich um einen Darmkrebs handelt, dann findet man eben dort einen Primärtumor. Und wenn es sich nicht um einen Darmkrebs handelt, dann findet man dort keinen. Dann bleibt es bei der Diagnose Cook-Syndrom. Also das eine Wichtige ist die Zusammenarbeit mit dem Pathologen, der das Biopsat mikroskopisch anguckt. Und das andere Wichtige ist die Bildgebung. Das heißt, man macht typischerweise mittels Computertomogramm von oben bis unten, also Hals, Brustkorb, Bauch und Becken, Bilder des Körpers, um zu sehen, ob sich dort irgendwo ein Primärtumor versteckt, der für die Metastasenausbreitung verantwortlich ist. Und man guckt Syndrom findet man eben diesen Primärtumor nicht. Aber, und auch dafür ist diese Untersuchung wichtig, was man eben damit auch machen kann, ist, weitere Metastasenlokalisationen zu identifizieren, was natürlich auch wichtig ist für die weitere Therapie.
Und welche Rolle spielt der Faktor Zeit bei der Behandlung? Die Suche nach dem Primärtumor, die kann und sollte ja sicherlich nicht ewig dauern.
Für den Patienten ist es typischerweise wichtig, zu wissen, wo ist der Primärtumor. Ob das medizinisch wichtig ist, ist nochmal eine andere Frage, aber ein Patient fühlt sich einfach besser, wenn er weiß, ich habe einen Brustkrebs oder ich habe ein Magenkarzinom. Kupf-Syndrom ist eine unbefriedigende Diagnose für den Patienten auf der einen Seite und für viele behandelnde Ärzte auch. Und deswegen kommt es häufig zu ausufernden Primärtumorsuchen. Und das ist nicht so gut, einfach weil man viel Zeit damit vertut, den Primärtumor zu suchen und während dieser Zeit noch keine Behandlung anfängt. Deswegen gibt es Richtlinien, die von uns und von anderen publiziert wurden, sowohl europäische als auch amerikanische als auch deutsche Richtlinien, wo drin steht, was zum sinnvollen und erforderlichen Untersuchungsprogramm gehört und wo man dann aber eben auch aufhören sollte, weil man sehr gut weiß, dass wenn man dann weitere Untersuchungen macht, man in den allermeisten Fällen trotzdem keinen Primärtumor findet.
Wie kann es überhaupt zur Entwicklung eines Kupf-Syndroms kommen? Also aus welchen Gründen kann es sein, dass sich einfach kein Primärtumor identifizieren lässt?
Kurz zusammengefasst weiß man das nicht. Es gibt ein paar Szenarien, die wahrscheinlicher sind als andere. Ein Szenario, was immer wieder ins Feld geführt wird, ist, der Primärtumor wurde vom patienteneigenen Immunsystem zerstört, während die metastasierten Zellen ihre Eigenschaften so geändert haben, dass das Immunsystem sie nicht mehr erkennen kann und deswegen die Metastasen wachsen, der Primärtumor aber zerstört ist. Ein weiteres Szenario ist, dass der Primärtumor irgendwann in der Vorgeschichte des Patienten zufällig entfernt wurde. Eine Situation, wo das nicht so ganz unwahrscheinlich ist, ist bei Frauen mit so Krebsvorstufen des Gebärmutterhalses. Der Pathologe untersucht das ja und er sagt, das war noch kein invasives Karzinom. Es kann aber trotzdem sein, dass an irgendeiner kleinen Stelle da schon Zellen invasiv geworden sind. Der Primärtumor wurde durch Konisation am Gebärmutterhals entfernt und Jahre später entwickelt die Patientin dann eben Metastasen. Und es gibt Fälle, da sehen in der Tat diese Metastasen aus wie Gewebe vom Gebärmutterhals, haben häufig dann auch diese HPV-Infektionen, also humane Papillomviren, die ja beim Gebärmutterhalskrebs kausal beteiligt sind. Aber dieser Primärtumor ist nicht da, möglicherweise, weil man ihn eben Jahre vorher schon operativ entfernt hatte, in dem Glauben, dass es da noch kein invasives Karzinom war.
Jetzt ist die Diagnose Krebs sowieso keine erfreuliche und per se eine schwerwiegende Diagnose. Dennoch kann man sich gut vorstellen, dass es sich für die Betroffenen eines Kupf-Syndroms nochmal in besonderem Maße frustrierend und niederschlagend anfühlen muss, wenn die Fragen nach den Geschehnissen im eigenen Körper erstmal unbeantwortet bleiben. Sie hatten das eben schon kurz angerissen. Können Sie uns einen Einblick geben, was die Diagnose Kupf für die Patientinnen, Patienten und ihre Angehörigen bedeutet?
Ja, das ist ganz eindeutig so. Vielleicht nicht bei allen Patienten, aber doch bei der überwiegenden Mehrzahl der Patienten stellt das in der Tat ein Problem dar, dass sie einfach nicht wissen, wo das jetzt herkommt. Das weiß man bei einer Tumorerkrankung natürlich nie. Warum habe jetzt ich einen Bauchspeicheldrüsenkrebs beispielsweise? Aber die Situation ist noch mal schwieriger, wenn man ihm nur sagen kann, dem Patienten oder der Patientin, sie haben eine Tumorerkrankung, aber was genau los ist, wissen wir auch nicht. Weil Patienten natürlich auch sehr genau wissen, dass es zumindest historisch wichtig war und weiterhin wichtig ist, den Ursprung der Tumorerkrankung herauszufinden oder zu kennen, weil sich eben traditionell Behandlungen für Tumorerkrankungen nach dem Primärorgan richten. Und die wissen natürlich auch sehr genau, dass wenn man das eben nicht weiß, dass das sicher ihre Prognose nicht verbessert. Ein weiterer Gesichtspunkt hier ist natürlich, wenn man einzelne Primärtumorarten anschaut, dann unterscheiden sich auch innerhalb der Primärtumorart die einzelnen Tumorerkrankungen sehr. Auch ein Brustkrebs oder ein Darmkrebs ist eine sehr heterogene Erkrankung, ähnlich wie das Kupp-Syndrom. Und auch hier ist es natürlich von zunehmender Bedeutung, wie sieht das Mutationsprofil aus? Und wenn man das erklärt, wird das für die Patienten doch ein bisschen verständlicher und leichter erträglich. Es ist ja mittlerweile so, dass es doch einige Medikamente, zielgerichtete Medikamente gibt, die Tumor- oder Primärgewebe agnostisch zugelassen sind. Und wenn man das Patienten gegenüber darstellt, dann, und auch erklärt, warum das so ist, dann relativiert das die Dinge so ein bisschen. Wenn man eben erklären kann, das ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig zu wissen, wo der Primärtumor herkommt, weil das für aktuellere Behandlungsstrategien zunehmend bedeutungsloser wird.
Hier sprechen Sie einen ganz entscheidenden Punkt an. Die Entwicklung im Bereich der Präzisionsonkologie, die hat ja in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte erzielt. Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus jetzt für die Behandlung des Kupp-Syndroms und natürlich für die Prognose der Patientinnen und Patienten?
Der Begriff Präzisionsonkologie vielleicht etwas weiter gefasst, umfasst auch die Strategie der Primärtumoridentifikation mit molekularen Methoden. Man hat angefangen, das ist mittlerweile vielleicht so 25 Jahre her, mittels einer Methode, die heißt Genexpressionsanalyse, doch noch einen Primarius zu identifizieren. Der Pathologe hat das nicht geschafft mit seinen Färbungen, die Bildgebung hat das nicht geschafft, Endoskopien haben es nicht geschafft und man dachte, mit dieser Genexpressionsanalyse das eben vielleicht doch noch zu schaffen. Dafür hat man RNA aus den Tumorzellen isoliert und hat eben geguckt, wie das RNA-Expressionsmuster in diesen Tumorzellen ist und hat das verglichen mit dem RNA-Expressionsmuster von bekannten Primärtumoren, das eben in verschiedenen Datenbanken hinterlegt war. Und wenn das dann beispielsweise das Expressionsmuster eines Kupp-Syndroms dem von, sagen wir mal, Darmkrebsen ähnlich war, hat man geschlussfolgert, das sieht aus wie das Expressionsmuster bei Darmkrebsen, also wird dieses Kupp-Syndrom möglicherweise von einem Darmkrebs abstammen. Das hat dazu geführt, dass man Studien gemacht hat, wo man primär organspezifische Chemotherapien mit unspezifischen Kupp-Chemotherapien verglichen hat. Man hat also Genexpressionsanalysen gemacht, man hat damit mutmaßlich das Primärgewebe identifiziert und hat dann primärgewebespezifische Chemotherapien appliziert und hat das auf eine randomisierte Art und Weise mit einer unspezifischen Kupp-Chemotherapie verglichen, das Ergebnis. Es gab zwei randomisierte Studien, die vor wenigen Jahren publiziert wurden, die hier keinen Unterschied feststellen konnten. Das Ergebnis war identisch im Überleben mit primär organspezifischer Chemotherapie versus unspezifische Kupp-Chemotherapie, sodass das eigentlich schon als erledigt galt. Die zweite präzisionsonkologische Strategie ist die, die wir in der Kupisco-Studie verfolgt haben. Ziel der Studie war es nicht, den Primärtumor zu identifizieren, sondern Erbgutveränderungen in den Kupp-Tumorzellen, die man dann eben zielgerichtet adressieren kann. Vollkommen unabhängig davon, wo der Tumor herstammt. Ja? Also man hat beispielsweise BRAF-Mutationen oder PRCA1-2-Mutationen identifiziert und bei den Patienten, bei denen man diese Mutationen identifiziert hat, hat man dann eben Substanzen appliziert, die spezifisch wirken auf Tumorzellen, die die jeweilige Erbgutveränderung aufweisen. Das war auch eine randomisierte Studie. Man hat also den Erfolg einer zielgerichteten, nicht primärtumorzielgerichteten, sondern mutationszielgerichteten Therapie verglichen mit einer Standardchemotherapie beim Kupp-Syndrom. Die Gesamtstrategie ist aufgegangen. Die Studie zeigt sehr eindeutig und statistisch hochsignifikant, dass eben eine mutationszielgerichtete Therapie unabhängig vom Primärtumor beim Kupp-Syndrom, beim neu diagnostizierten, prognostisch ungünstigen Kupp-Syndrom einer Standard-Platin-basierten Chemotherapie überlegen ist.
Seit der Veröffentlichung der ersten Daten bei der ESMO-Konferenz im Oktober 2023 hat die Kupisco-Studie ja für große Aufmerksamkeit gesorgt. Können Sie bitte für uns skizzieren, worum es bei dieser Studie geht und welches Ziel sie verfolgt?
Also die Kupisco-Studie ist eine sehr große internationale Studie, die zum Ziel hatte, herauszufinden, ob eine zielgerichtete Therapie nach Next Generation Sequencing, also nach Mutationsanalyse der Tumorzellen, einer unspezifischen Standard-Chemotherapie, wie man sie derzeit bei Patienten mit Kupf-Syndrom appliziert, überlegen ist. Insgesamt wurden in die Studie in sehr vielen Ländern dieser Welt, in über 130 Zentren, über 600 Patienten eingeschlossen. Die Patienten haben dann zunächst 3 Zyklen einer Standard-Chemotherapie erhalten. Parallel dazu wurde das Tumorgewebe auf Erbgutveränderungen untersucht und all diejenigen Patienten, die nach diesen initialen 3 Zyklen Chemotherapie zumindest nicht progredient waren, die eben entweder angesprochen haben oder zumindest einen stabilen Erkrankungsverlauf aufgewiesen haben, wurden dann randomisiert im Verhältnis 3:1 entweder eine zielgerichtete Therapie zu erhalten oder weitere Standard-Chemotherapie, so wie das der aktuelle therapeutische Standard ist. Im experimentellen Arm der zielgerichteten Therapie gab es 12 Strata in dieser Studie. Das heißt, die Patienten haben innerhalb dieser 12 Strata 12 unterschiedliche Therapien erhalten können, in Abhängigkeit von dem, was die Mutationsanalyse ergeben hat.
Welche Erkenntnisse haben die Ergebnisse der Kupisco-Studie im Hinblick auf den Stellenwert der Präzisionsmedizin beim Kupf-Syndrom geliefert?
Diesbezüglich ist anzumerken, dass die Mutationsanalysen gezeigt haben, dass man nur bei circa 1/3 der Patienten Erbgutveränderungen gefunden hat, die man im Rahmen der Studie, also in diesen 12 Strata, adressieren konnte. Die übrigen Patienten, die im experimentellen Arm waren, wo sich aber keine adressierbare Mutation gefunden hat, sind in der Studie behandelt worden mit einer Kombination aus fortgesetzter Chemotherapie plus einem Immun-Checkpoint-Inhibitor. Und obwohl diese Patienten ein bisschen besser laufen als Standard-Chemotherapie alleine, ist die Gruppe der Patienten, die eben eine wirklich adressierbare Erbgutveränderung aufgewiesen haben, also circa 1/3 der Patienten, wie bereits gesagt, doch nochmal entscheidend besser gelaufen als diese Patienten. So, dass zu hoffen bleibt, wie man auf jedem onkologischen Kongress derzeit zur Kenntnis nehmen kann und darf, dass sich immer mehr therapeutisch adressierbare Mutationen finden, dass es immer mehr Substanzen gibt, mit denen man erbgutveränderungsspezifisch behandeln kann, sodass diese Gruppe von 30%, die eine adressierbare Mutation aufweisen, sich ausweiten wird in Zukunft und wir hoffen und auch überzeugt sind, dass mehr und mehr Patienten auch mit Kupf-Syndrom eben zielgerichtet behandelt werden können.
Wie lassen sich die Erkenntnisse aus der Kupisco-Studie jetzt in den klinischen Alltag übertragen?
Als Ergebnis dieser Studie, glaube ich, sollten wir festhalten, dass Patienten mit einem neu diagnostizierten prognostisch ungünstigen Kupf-Syndrom bereits zum Zeitpunkt der Diagnosestellung eine Erbgutanalyse der Tumorzellen erhalten sollten. Und dann sollten diese Patienten eben auch zielgerichtet behandelt werden, sofern sich eine solche Erbgutveränderung findet. Derzeit ist diese Strategie in Deutschland ja nicht oder noch nicht zugelassen. Das bedeutet, dass man für alle diejenigen Patienten, wo man eben eine adressierbare Erbgutveränderung findet, einen Antrag auf Kostenübernahme bei der jeweiligen Krankenkasse des Patienten einreichen muss. Die Bewilligungsrate war schon, bevor Studienergebnisse vorlagen, nicht so schlecht. Und ich denke, dass die Bewilligungsrate jetzt vor dem Hintergrund der Ergebnisse dieser Studie eben nochmal deutlich zunehmen wird. Und wir hoffen auch, dass das irgendwann zur Zulassung dieser Strategie führen wird. Zumindest wird das jetzt Eingang in alle wesentlichen Leitlinien finden. Und ich glaube auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Kassen und die Verantwortlichen davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist und eben nicht mehr eine platinbasierte Chemotherapie. Hier ist noch ein Punkt zu erwähnen, der vielleicht ein bisschen KUB-spezifisch ist. Für die Erbgutanalyse der Tumorzellen braucht man Tumorgewebe. Das ist bei vielen Primärtumorarten verhältnismäßig einfach, weil dort der Primärtumor eben operativ entfernt wird und dann hat man viel Tumorgewebe, was man untersuchen kann. Das ist beim KUB-Syndrom ein bisschen schwieriger, weil es eben keinen Primärtumor gibt und weil das Gewebe, was man gewinnt, häufig nur mittels Feinnadel, Punktion, CT oder Ultraschall gesteuert, wie bereits erwähnt, erhalten wird, sodass man in vielen Fällen nur relativ wenig Gewebe hat. Und dieses Gewebe zum Großteil auch noch vom Pathologen aufgebraucht wird bei der Suche nach dem Primärorgan. Das führt dazu, dass wir auch innerhalb der Studie Patienten hatten, bei denen es kein Gewebe mehr gab, was man benutzen konnte für die Erbgutuntersuchung. Alternativ, und das wurde auch in der Studie so gemacht, kann man auch Blut für die Mutationsanalyse verwenden, sogenannte Liquid Biopsies, weil man weiß, dass Tumor-DNA im Blut zirkuliert. Und die Studie hat auch gezeigt, dass die Ergebnisse mit Liquid Biopsy-Analyse zum Detektieren von Mutationen ähnlich gut ist wie die Analyse des Primärtumorgewebes. Auch sehr wichtig, weil, wie gesagt, das ein häufiges Problem, häufiges praktisches klinisches Problem, insbesondere bei KUB-Patienten darstellt.
Sie sprechen die gewebe- und blutbasierten Tests von Foundation Medicine an, die im Rahmen der KUB-HISCO-Studie für die molekulare Tumoranalyse eingesetzt wurden. Wie bewerten Sie die Testverfahren insgesamt und werden diese von den Krankenkassen erstattet?
Also wie schon gesagt, haben wir mit beiden Tests sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben ja auch im Rahmen des molekularen Tumorboards, was es für jeden einzelnen Patienten gab und was wir zusammen mit den Pathologen für jeden einzelnen Patienten durchgeführt haben, festgestellt, dass man in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle eben ein vernünftiges Ergebnis der Mutationsanalyse erhalten hat und dass das in den allermeisten Fällen auch deckungsgleich war bezüglich Analyse von Tumorgewebe versus Analyse von Blut. Bezüglich der Erstattung ist es so, dass diese Strategie nicht zugelassen ist für Patienten mit KUB-Syndrom, wobei es erstattungsmäßig bezüglich des Gewebeassays wenig Probleme gibt, die Liquid Biopsy aber derzeit noch nicht vergütungsfähig ist, zumindest in unserer Erfahrung. Und das stellt in der Tat ein Problem dar, weil, wie gesagt, es doch einen Anteil von Patienten mit KUB-Syndrom gibt, wo einfach Gewebe nicht mehr zur Verfügung steht für eine Analyse, sodass eben auch daran gearbeitet werden muss, dass die Liquid Biopsy erstattungsfähig wird, sodass wir für den Anteil der Patienten, wo es kein Gewebe gibt, diesen Assay eben auch durchführen können.
Was raten Sie speziell Ihren niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, wie sie beim Verdachtsfall KUB-Syndrom vorgehen sollten?
Es ist sicher eine Erkrankung, wo die Patienten ans Zentrum gehören, weil sowohl die Diagnostik als auch dann die Therapie doch relativ komplex sind und deswegen gehören die Patienten eigentlich an ein Zentrum. Das kann man aus verschiedenen Gründen flächendeckend, glaube ich, so nicht erreichen, auch weil, wie bei vielen anderen Tumorerkrankungen auch, viele Patienten doch sehr alt sind und sie weitere Reisen an ein Zentrum nicht mehr auf sich nehmen können oder wollen. Ich denke, solche Patienten kann man auch im Kontakt mit einem Zentrum suffizient behandeln. Aber das ist ja kein Spezifikum für das KUB-Syndrom. Es ist ja auch so, dass Patienten mit anderen Tumorerkrankungen typischerweise eher fortgeschrittenen Alters sind.
Und welchen Rat haben Sie für die Patientinnen, Patienten, für die Angehörigen? Wohin sollten die sich wenden, wenn sie die Diagnose KUB-Syndrom oder den Verdacht darauf haben?
Ich kann nur allen Patienten raten, eben mit ihrem Onkologen zu sprechen und dafür zu sorgen, dass entweder der niedergelassene Onkologe selbst über ein Zentrum eine Genomsequenzierung durchführen lässt und initiiert oder dass der Patient sich an einem Zentrum direkt vorstellt, zu einer Lunge einer Zweitmeinung beispielsweise, und dass dann eben dort die Genomsequenzierung durchgeführt wird, um eine zielgerichtete Therapiestrategie zumindest zu ermöglichen, wenn sich eine entsprechende Veränderung findet. Die Studie und der Zugang zu Genomsequenzierung und potenziell zielgerichtete Therapie ist für die Patienten natürlich von ganz großer Bedeutung. Es gibt eine Selbsthilfegruppe, die sich gegründet hat aus Patientinnen, muss man sagen, die zielgerichtet behandelt wurden und die seit vielen Jahren in kompletter Remission ihrer Erkrankung sind und die natürlich dementsprechend auch viel Werbung für diese Strategie machen. Viele Patienten wollen Zugang zu dieser Möglichkeit haben und es ist in der Tat so, dass es doch eine ganze Reihe von Patienten gibt, die nach zielgerichteter Therapie jetzt über lange Zeiträume in Remission sind. Etwas, was es bei dem Erkrankungsbild vorher, also vor der Studie und vor Genomsequenzierungsstrategien und zielgerichteten Therapien faktisch nicht gab. Also das stellt sicher einen erheblichen Fortschritt für die Patienten dar.
Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Krämer.
Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.